Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit unserem Berlin-Korrespondenten Jonas Tauber. Hallo Jonas.
Hi Kaya.
Heute wollen wir über Lobbyismus sprechen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass die Lobbyarbeit von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden oder sonstigen Institutionen in Deutschland immer noch sehr intransparent ist. Wer mit wem spricht und wo seine Finger drin hat, ist nicht so wirklich klar. Ein neues Transparenzregister, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, soll das nun ändern. Jonas, du weißt mehr darüber. Was genau macht dieses neue Register denn transparenter?
Ja, also das Lobbyregister verpflichtet diejenigen, die dauerhaft im Auftrag Dritter oder geschäftsmäßig Interessensvertretung gegenüber den Bundestagsabgeordneten oder der Regierung, zumindest bis zu einer bestimmten Ebene, verfolgen, dass die sich eben eintragen. Und man soll dann in diesem Lobbyregister, das eben auf den Seiten des Bundestags zu finden ist, dann nachvollziehen können, wer mit welchem Budget und mit wie viel Beschäftigten in wessen Auftrag Interessen vertritt gegenüber der Politik.
Wie viele sind da jetzt schon eingetragen und wie viele aus der Versicherungsbranche betrifft das?
Also das ist, wie du ja gesagt hast, ist dieses neue Lobbyregister jetzt zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Es gibt allerdings bestimmte Voraussetzungen, wer jetzt darunter fällt, und es gibt auch Fristen. Also es gibt Übergangsfristen, in denen man sich jetzt noch nicht eintragen muss. Aktuell sind rund 350 Einträge vorhanden. Aus der Versicherungswirtschaft ist jetzt zum Beispiel das Deutsche Institut für Altersvorsorge dabei. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, weil der Name suggeriert ja jetzt hier oder könnte suggerieren, dieses Instituts, dass es sich um ein öffentliches Institut handelt. Tatsächlich aber, wie man jetzt im Register entnehmen kann, wird ja diese Interessensvertretung im Auftrag unter anderem von Deutscher Bank und Zürich tätig. Das ist jetzt ein Beispiel, das jetzt aktuell schon eingetragen ist. Ein anderer ist jetzt der Verband der Transportversicherer JUMI. Wäre jetzt zum Beispiel aktuell, fallen aber vor allem jetzt noch Ausnahmen auf, die jetzt noch nicht da sind. Zum Beispiel eben der Versichererverband GDV oder auch ein Bund der Versicherten. Ganz allgemein kann man sagen, alle Verbände, alle Vereine, alle Interessensvertreter, die jetzt vielleicht auch professionell im Auftrag von Versicherern unterwegs sind und die eben die Schwellen, die da vorgegeben sind, überschreiten, die müssen sich da eintragen.
An sich klingt das ja ganz gut, aber es gibt trotzdem auch noch Kritik und Verbesserungsmöglichkeiten an dem Transparenzregister. Du hattest da mit einer Organisation drüber gesprochen.
Also der offizielle Name ist nicht Transparenzregister, sondern Lobbyregister.
Ah, okay.
Transparenzregister ist wohl nochmal was anderes, wo sich auch Unternehmen eintragen müssen. Ist jetzt aber hier nicht gemeint. Das ist jetzt hier das Lobbyregister beim Bundestag. Und die Kritik ist tatsächlich, also ich habe gestern mit einem Experten von Transparency International gesprochen. Die sagen eben, jetzt kommt man mit diesem Lobbyregister im internationalen Vergleich nicht als Erster, sondern nach anderen, wie USA, Kanada oder Europäische Union auch, bleibt aber hinter diesen jetzt zurück. Es gibt eben bestimmte Ausnahmen, ich habe es ja schon genannt, wenn ich jetzt gegenüber der Bundesregierung Interessen vertrete und auf der unteren Referentenebene nur unterwegs bin, dann falle ich eben nicht unter diese Vorgabe des Lobbyregisters, mich da jetzt eintragen zu müssen. Wo jetzt natürlich ein Kritiker, wie der Fachmann da von Transparency International sagt, gerade das ist ja die Arbeitsebene, wo ganz viel stattfindet. Also das ist dann eine Ausnahme, die es gibt. Es gibt auch Ausnahmen ganz von vornherein, die ausdrücklich so drinstehen, zum Beispiel Kirchen oder auch Arbeitgeberverbände fallen gar nicht unter dieses Lobbyregister. Das fand dieser Fachmann jetzt nicht so das Entscheidende, aber eben jetzt diese Ausnahme da bei der Bundesregierung, dass da nicht alle Beschäftigten, alle Kontakte zu allen Beschäftigten dieser Ministerien drunter fallen, das fand er dann schon doch bezeichnend. Dann ist es eben auch so, so hat er mir das erläutert, steht jetzt zwar drin, alle, die dauerhaft Interessenvertretung betreiben, müssen sich da jetzt eintragen. Es steht aber auch drin, ganz am Schluss, oder die 50 Kontakte innerhalb der vergangenen 3 Monate hatten. Jetzt würde man denken, eins von diesen dreien trifft dann zu und dauerhaft sei er geklärt. Aber er sagt eben, dieses dauerhaft oder auf Dauer angelegte Interessensvertretung ist kein rechtlich bestimmter Begriff. Das heißt, er sagt de facto, wenn man jetzt unterhalb diesen 50 Kontakten bleibt innerhalb der vergangenen 3 Monate, müsste man sich eigentlich gar nicht eintragen. De facto im Sinne so gesehen, weil man rechtlich gar nicht dafür belangt werden könnte. Schließlich sagt er selbst bei dieser Geschichte, wo man ja denken würde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wie viel Budget wendet jetzt eigentlich dieses Beispiel Deutsche Institut für Altersvorsorge im Jahr auf für die Interessensvertretung, dass wenn ich dieses jetzt nicht veröffentliche, dass dann eigentlich keine harten Sanktionen die Folge sind. Er sagt eben, wenn ich jetzt dieses Budget nicht veröffentliche, könne ich gegenüber der Regierung ganz ungehindert weiter meine Interessensvertretung betreiben, Lobbyismus betreiben. Ich werde nicht etwa ausgeschlossen jetzt vom Gesetzgebungsprozess oder sowas. Also es gibt wohl dann die Vorgabe, dass man ausgenommen wird von öffentlichen Anhörungen im Bundestag. Aber jetzt gegenüber der Regierung zum Beispiel, ich veröffentliche mein Budget nicht, hat das keine Konsequenz auf meine Interessenvertretung. Also da sagt er, doch ein recht schwaches Lobbyregister und vielleicht sogar auch eins, was die Sache verschlimmert, weil es eben, du hast ja gesagt, Transparenzregister heißt zwar Lobbyregister, aber verspricht ja eben Transparenz. Vielleicht verschlimmert es die Sache theoretisch, weil es mehr Transparenz verspricht, aber gar nicht einhält.
Ja, und um vielleicht auch ein bisschen darauf zu reagieren, gibt es ja aber auch schon Pläne, das Ganze ein bisschen nachzuschärfen von der neuen Bundesregierung.
Genau, im Koalitionsvertrag werden diese Kritikpunkte aufgegriffen. Es steht eben drin, die Reichweite, also auf die Reichweite derjenigen, die jetzt unter diese Vorgabe fallen, die sich eintragen müssen, in dieses Register auszuweiten. Es steht drin, dass es bei den Kontakten zu den Ministerien auch die Referentenebene, also die untere Ebene, die bislang ausgenommen ist, einzubeziehen. Und es steht eben noch was weiteres drin, was jetzt immer auch gefordert wurde von all denjenigen, die sich jetzt professionell und als Experten mit dem Thema beschäftigen, schon jetzt im Zuge dieses Lobbyregisters, dass es auch einen sogenannten Fußabdruck von Gesetzesentwürfen geben soll. Darunter wird eben verstanden, inwieweit jetzt Interessensvertreter eigentlich direkt Einfluss genommen haben auf einen Gesetzentwurf, der jetzt dem Bundestag vorgelegt wird.
Und das ist ja auch mit eigentlich so der wichtigste Aspekt, den wahrscheinlich also auch die meisten Leute interessieren. Wäre schön, wenn das irgendwie klappen würde. Es ist wahrscheinlich aber auch wieder eine Definitionsgeschichte. Was versteht man genau unter diesem Fußabdruck und ab wann gilt das schon als Fußabdruck?
Ja, also hier steht jetzt drin im Koalitionsvertrag, wir werden Einflüsse Dritter im Rahmen der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben und bei der Erstellung von Gesetzentwürfen umfassend offenlegen. Also das ist jetzt natürlich ist das jetzt noch kein Regelungsentwurf in dem Sinne, ist aber schon eine sehr weitgehende Formulierung, finde ich. Also es wird auch so gewertet von Transparency International als eine doch sehr vielversprechende Ankündigung. Es gibt wohl auch schon Beispiele auf Länderebene, hatte mir der Kollege berichtet. Also es gibt wohl entsprechende Regelungen in Berlin, in Baden-Württemberg und in Thüringen, wenn ich es richtig weiß. Und in Berlin ist es jetzt zum Beispiel so, dass es offenbar die Regelung gibt, es müssen alle schriftlichen Statements, die jetzt gekommen sind von Interessensvertretern im Vorfeld eines Gesetzesentwurfs an jetzt das federführende Ministerium, müssen dann praktisch mit angeheftet werden an diesen Gesetzesentwurf, der ins Parlament dann wandert. Und in Baden-Württemberg ist das wohl nicht der Fall, aber dafür ist es dort so, dass das Ministerium praktisch im Anhang erläutern muss, wenn es direkte Einflussnahme gab. Also sage ich mal, wenn jetzt eine Interessensvertretung eine Formulierung beigebracht hat, die dann jetzt direkt so gelandet ist im Gesetzentwurf, oder eine Idee beigebracht hat, die dann so gelandet ist im Gesetzentwurf, dann müssen das diese Beamten, das hat ja dann auch betont der Experte, dass es ja Beamte sind, die auch dann ganz klar diesen Gesetzen auch wirklich Folge leisten müssen, müssen die Beamten das eben offenlegen und dann so niederschreiben, hier hat Interessensvertretung XY auf diesen oder diesen Paragraph hingewirkt.
Ja, dieses Lobbyregister, das ist ja noch unter der großen Koalition entstanden und auf den Weg gebracht worden. Wenn man den Worten der SPD Glauben schenken darf, dann war das kein leichtes Unterfangen. Die haben von monatelangen Ringen gesprochen mit der CDU und es klang so durch, als hätte die sich lange dagegen gestellt. Was, wenn man jetzt auf die Maskenaffäre blickt, wo diverse CDU-Politiker involviert waren und sich bereichert haben, was auch ein Ergebnis von der Lobbyarbeit war, dann ist das nicht unbedingt verwunderlich. Mir stellt sich die Frage, ob es so ein Lobbyregister vielleicht hätte schon früher geben können, wenn die CDU nicht so lange Teil der Regierung gewesen wäre. Ist vielleicht etwas provokant gefragt, aber die Frage stellt sich ja schon irgendwie.
Also es wird so gewertet, es wird ganz klar so gesehen, dass es an der CDU gehangen hat, warum es nicht früher gekommen ist und dass es eben mit diesen Skandalen, auch um die Maskenaffäre und so weiter gelegen hat, dass es dann kommen musste, also dass die CDU dem zustimmen musste, das wird schon so gesehen.
Ja, ja, also interessant wird sicher auch die Frage sein, wie einflussreich die Interessenvertreter aus der Wirtschaft auf die neue Koalition einwirken können, die sich ja aus SPD, Grünen und FDP zusammensetzt. Und die FDP ist ja oder hat ja viele Befürworter in der Versicherungsbranche. Der Bundesverband der deutschen Versicherungskaufleute hat sich schon als großer Fan ausgesprochen während des Wahlkampfes. Nicht zuletzt, weil sich die FDP, was provisionsbasierte Beratung betrifft, ganz klar positioniert hat und für den Erhalt dieser Vergütungsform war und sich da ja auch durchsetzen konnte im Koalitionsvertrag, obwohl die FDP prozentual betrachtet ja die wenigsten Prozentpunkte aller Koalitionäre hatte. Mhm. Und jetzt mit Christian Lindner sitzt ja auch noch ein FDPler direkt im Finanzministerium an den Finanzen dran. Das sind eigentlich ganz gute Ausgangspunkte für die Versicherungsbranche und könnten ja eigentlich die Ambitionen bei der Lobbyarbeit steigern, oder?
Also die Freude ist sicherlich da bei den Versicherern oder vor allem auch bei den Vermittlern, wie du es genannt hast, dass die FDP ihren Fußabdruck, wenn man sagen kann, im Koalitionsvertrag so stark hinterlassen hat. Und klar, man freut sich natürlich, dass die FDP mit Christian Lindner den Bundesfinanzminister stellt. Aber ich würde jetzt auch denken, dass natürlich, du hast ja genannt, das Wahlergebnis der FDP war jetzt ja dann am Ende doch das niedrigste der drei Koalitionäre, dass das natürlich dann auch Einfluss hat darauf, wie viel ich jetzt umsetzen kann, selbst wenn ich jetzt Bundesfinanzminister bin.
Ja, aber ich meine, sie haben die sich ja auch irgendwie bei den Koalitionsverhandlungen durchsetzen können, obwohl sie da den geringsten Wert hatten. Aber wird sich zeigen, wie sie sich da jetzt noch weiter durchsetzen können.
Und sagt eben auch, also wenn man jetzt da mit Leuten drüber spricht, dann sagen die natürlich auch, verweisen natürlich auch darauf, dass oft Dinge geschehen in einer Legislaturperiode, die überhaupt nicht im Koalitionsvertrag drin stehen. Das heißt, das muss man natürlich auch mit bedenken, dass wenn da jetzt irgendwas fehlen sollte, was man jetzt eher SPD oder Grünen zuschreiben würde, wie jetzt etwa eine Kritik an der Provisionsberatung, dann heißt das noch nicht, dass es da keine Kritik geben wird während der Legislaturperiode.
Du hattest es auch schon eingangs erwähnt, verpflichtende Lobbyregister gibt es ja schon in vielen Ländern, unter anderem in Frankreich, Irland und Slowenien. Und besonders streng soll es in den USA sein. Das Land zeigt aber auch, finde ich, eindrucksvoll, dass mehr Transparenz nicht unbedingt bedeutet, dass die Lobbyisten weniger Macht haben. Beispiel Waffenlobby, die ja nach wie vor sehr stark und einflussreich ist. Und da konnte selbst jemand wie Barack Obama, der ja doch in seiner Position und in seiner Ansicht gegen Waffen war und sich da eigentlich auch härter hätte durchsetzen wollen, nicht durchsetzen. Da fragt man sich so als kleine Frau, als kleiner Mann, wem bringt ein Transparenzregister überhaupt was und was im Endeffekt bewirkt das?
Also natürlich kann ein Lobbyregister jetzt nicht die ganze Welt verbessern auf einen Schlag. Mhm. Das wäre jetzt wahrscheinlich zu viel erwartet. Ich glaube, man kann sich das jetzt so ein bisschen so vorstellen, wenn transparenter wird, wer Interessensvertretung in welchem Umfang betreibt und wenn das für alle Beteiligten in der Demokratie transparenter wird, dann wird es schwieriger, verdeckt Einfluss auszuüben und schwieriger, berechtigte Interessen in einem Gesetzesvorhaben an einer Angelegenheit unter den Tisch fallen zu lassen, im Vergleich eben zu denjenigen Interessen, die besonders mächtig dastehen. Also das ist, denke ich, dann das, was so ein Lobbyregister leisten kann, dass es für mich als jetzt als Politiker, dass es einen gewissen Handlungsdruck gibt, alle Interessen, die jetzt da sind an einer Angelegenheit, an einem Gesetzesvorhaben, denen auch einen gewissen Raum einzuräumen.
Ja, da hast du recht. Ein weiteres beliebtes Mittel, wenn man über Lobbyismus spricht, sind Parteispenden. Gerade im vergangenen Jahr während der Bundestagswahl floss viel Geld. Carsten Maschmeyer zum Beispiel, den man aus TV- und Versicherungsbranche kennt, hat 200.000 Euro an die FDP gespendet oder auch sein Kollege Georg Kofler satte 750.000 Euro an die Liberalen und auch die DVG hat sich im vergangenen Jahr spendabel gezeigt und unter anderem 300.000 Euro an die CDU gespendet, also hohe Spenden, die nur bekannt geworden sind, weil es die Regelung gibt, dass Parteispenden über 50.000 Euro vom Bundestag veröffentlicht werden. Ich habe mir mal diese Liste der Parteispenden aus dem vergangenen Jahr angeschaut und da wurden verschiedene Verbände, Unternehmen und auch viele Privatpersonen aufgeführt. So GDV zum Beispiel oder einzelne Versicherer habe ich jetzt nicht gefunden. Woran könnte das liegen? Ist das vielleicht nicht so attraktiv als Form des Lobbyismus oder nutzen Sie vielleicht andere Schlupflöcher?
Also die formale Antwort, die jetzt natürlich keine wirkliche Antwort ist, ist, dass diese von dir angesprochenen, die jetzt fehlen, eben keine Spenden getätigt haben, die über 50.000 Euro lagen. Weil das ist, wie du selber gesagt hast, das ist eben die Grenze, ab der Spenden unmittelbar beim Bundestag veröffentlichungspflichtig sind. Das heißt, die müssen direkt im Bundestag angezeigt werden und werden dort auf deren Seiten dann veröffentlicht. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Das geht aber dann relativ schnell. Also wenn man jetzt auf die entsprechende Website geht, dann sieht man ja auch schon, dass es bereits 2022 den ersten Eingang da jetzt gab, über 50.000. Was jetzt darunter liegt, da gibt es noch eine zweite Grenze. Die liegt jetzt, glaube ich, bei 10.000 Euro. Das sind eben, wenn ich Parteispenden über dieser Höhe mache, die jetzt aber unter 50.000 sind, dann sind die eben nicht direkt veröffentlichungspflichtig beim Bundestag, aber im Rechenschaftsbericht der Parteien. Da ist aber eben der Kritikpunkt, dass das nur alle, dass es, glaube ich, immer mit alle zwei Jahre, glaube ich, erscheint oder das stimmt jetzt nicht, ich glaube, der erscheint schon jedes Jahr, aber es gibt dann sozusagen einen zeitlichen Verzug von zwei Jahren im Effekt sozusagen, dass dann man erst zwei Jahre nachdem eine Spende von, sagen wir mal, 12.000 Euro an Partei X getätigt wurde, dass das eben von dem und dem gekommen ist. Im Koalitionsvertrag sollen eben diese beiden Grenzen jetzt herabgesetzt werden. Das wird angekündigt hier von Ampelparteien. Also künftig soll es so sein, dass schon Spenden ab 35.000 Euro sofort beim Bundestag veröffentlichungspflichtig sind und dass diejenigen, die, also wenn man jetzt 7.500 Euro pro Jahr an eine Partei oder mehr spendet, dass das dann in den Rechenschaftsbericht wandert. Das wird auch von entsprechenden Vereinen wie jetzt Lobby Control gefordert, wobei die wünschen sich noch geringere Schwellenwerte hier.
Ja, ist mir auch ein Rätsel, warum das erst ab 35.000 Euro. Also für 10.000 Euro finde ich ja auch schon viel und auch 5.000 Euro sind ja alles schon Summen, mit denen man Einfluss auf Geschehnisse üben kann. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit von Parteisponsoring, was ja an Attraktivität gewinnt aus gewissen Gründen.
Also Parteiensponsoring wird anscheinend bisher noch gar nicht offengelegt. Also es gibt da keine Regelung, dass ich jetzt als Partei offenlegen muss, wenn ein Sponsor auf meinem Parteitag jetzt einen Stand angemietet hat. Jetzt steht aber drin im Koalitionsvertrag, Parteiensponsoring werden wir ab einer Bagatellgrenze, da wird eben dann das zu diskutieren sein, was eine Bagatellgrenze ist, veröffentlichungspflichtig machen.
Ja, da dürfen wir gespannt sein, wo diese Grenze liegt.
Ja.
Wir werden die Geschehnisse noch weiter beobachten. Du wirst uns auf dem Laufenden halten von Berlin aus. Mhm. Ich danke dir für diese Woche, Jonas, und wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Und
danke.
Sage bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Thank you.